SRF 1. Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Die SBB setzt mit der neuen Strategie auf alte Werte. Pünktlich, zuverlässig, sicher will die Bahn in die Zukunft fahren. Kann sie so ihre Probleme lösen und die Kundschaft wieder an sich binden? Fragen wir im Tagesgespräch um 1 Verwaltungsratspräsidentin Monika Riva. Der Standort Schweiz hat internationalen Unternehmen mehr als nur tiefe Steuern zu bieten. Warum der neue Mindeststeuersatz nicht zwingend zu einer Abwanderung führt. Die Gesundheitskosten 2021 gehen wegen der Corona-Pandemie massiv ins Geld. Die Prognosen der KOV sehen aber für die kommenden Jahre erstaunlich kleine Kostensteigerungen vor. Wie ist das zu erklären? Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. Wir Bahnreisende in der Schweiz sind im Prinzip sehr verwöhnt, denn wir hatten uns über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass der Zug praktisch immer pünktlich ist. Aber die letzten paar Jahre haben gezeigt, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Die SBB hatte und hat noch immer mit einigen Problemen zu kämpfen. Heute hat sie ihre neue Strategie vorgestellt. Die SBB will flexibler und effizienter werden. Klaus Bonanomi, Sie sind bei der SBB in Bern vor Ort. Die SBB will flexibler, aber auch pünktlicher werden. Wie will sie das schaffen?
Ja, es ist nichts grundsätzlich Neues, was SBB-Chef Vincent Ducrot da vorgestellt hat. Er hat nicht das Eisenbahnrad neu erfunden. Pünktlicher zu werden ist eine Herausforderung mit 150 Baustellen auf dem Netz, die man zurzeit hat, oder auch mit der Fahrzeugflotte, mit Problemen, mit Türen, die klemmen und so weiter. Vorgesehen ist hier, dass vieles hinter den Kulissen abläuft. Mit neuen digitalen, effizienteren, besseren Software-Systemen soll zum Beispiel die Planung von Baustellen verbessert werden und auch die Planung des Fahrzeugunterhalts soll verbessert werden, also Maßnahmen hinter den Kulissen im Unternehmen selber, die da etwas bringen sollen in Sachen Pünktlichkeit. Und flexibler, ja, der Taktfahrplan, der bleibe grundsätzlich, aber er soll doch punktuell abgeändert werden, am Wochenende zum Beispiel, zum Teil nach einem anderen Fahrplan gefahren werden, zum Teil dann aber auch mehr direkte Züge, Sportzüge am Wochenende, Nachtzüge ins Ausland und so weiter. All das soll eigentlich dazu beitragen, dass die SBB das Angebot schlussendlich für die Kundinnen und Kunden verbessert wird.
Es klingt ein bisschen nach großen Versprechen, aber so richtig Konkretes hört man noch nicht raus, oder ist das eine Unterstellung?
Ja, es ist schon nicht nur große Versprechen, sondern es gibt auch konkrete Stichworte. Einige habe ich erwähnt, aber natürlich vieles sind einfach Schlagworte, die SBB ja in die Runde wirft. Also nachhaltig und intelligent wachsen, effizienter sein und so weiter. Die Quadratur des Kreises bis zu einem gewissen Grad. Man muss auch wissen, vieles will die SBB, aber ob sie es dann auch kann, ist noch eine andere Frage. Mit einem Defizit von 600 Millionen Franken im letzten Jahr. Das heißt, sie muss einfach auch mal finanziell den Gürtel enger schnallen. Sie kann nicht alle Wünsche erfüllen und zweitens kann sie auch nicht alles selber einfach auf eigene Faust einführen. Nur ein Beispiel, dieser lange Streckenunterbruch zwischen Genf und Lausanne, da kann die SBB ja nicht einfach selber eine neue Strecke bauen. Da braucht es den Bund oder die Kantone und so sind das mal vieles einfach Versprechen, die SBB aber nicht allein dann auch erfüllen kann.
Was verheißt diese neue Strategie für uns, für die Bahnkundschaft konkret?
Ja, es gibt schon einiges, das man spüren und sehen wird, zum Beispiel 286 neue Regionalzüge. Der Ausbau von Bahnhöfen, das läuft ja zum Teil schon, die sollen weiter ausgebaut werden, auch behindertenfreundlich umgebaut. Zug, Bus, Velo, Mobility, Auto, alles nah beieinander und vernetzt. Und was auch neu oder verstärkt werden soll, ist die direkte, personalisierte Kundenansprache, zum Beispiel über die App, dass man bei Verspätungen informiert wird, alternative Reiserouten vorgeschlagen werden, dass man einfacher reservieren kann, also ein besserer, personalisierter Service dank Digitalisierung. Das soll man schon bald zu spüren bekommen.
Zum Schluss, wie unterscheidet sich die neue Strategie von Bahnchef Ducrot von jener seines Vorgängers Meyer?
Sie unterscheidet sich nicht grundsätzlich. Die Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar sprach von Evolution und nicht Revolution. Sie war damals ja auch schon Verwaltungsratspräsidentin, als die letzte Strategie vorgestellt wurde. Es gab einige hochfliegende Pläne unter Andreas Meyer. Man wollte ein Mobilitätsanbieter von Tür zu Tür sein, selbstfahrende Autos, die einen an der Haustür abholen. Er träumte von fliegenden Taxis und führerlosen Zügen. Das ist nun alles wieder weg. Es ist ein bisschen zurück zu den den Wurzeln. Die Bahn steht im Fokus, die Bähnlertugenden, Pünktlichkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit. Das Ganze dann aber aufgepeppt mit viel Digitalisierung, im Hintergrund eben Prozesse und Projekte, Abläufe, die man optimieren will und auch einen besseren Kundenservice dank Digitalisierung.
Klaus Bonanomi, vielen Dank für Ihre Informationen. Jetzt zu Ursula Vogelin, die Nachrichtenredaktion. Sie fasst die Meldungen des Vormittags zusammen.
Die Abgaben für den Schwerverkehr sollen künftig abhängig vom CO2-Ausstoß der Lastwagen berechnet werden und weniger stark anhand der Luftverschmutzung. Das ist eine der von Bundesrätin Simonetta Sommaruga vorgestellten Maßnahmen. Der Bundesrat will damit die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene weiter voranbringen. Rund 3/4 der Güter würden die Schweizer Alpen inzwischen umweltfreundlich auf der Schiene durchqueren, so Sommaruga vor den Medien.
Der Verlagerungsbericht zeigt aber auch, dass wir das Verlagerungsziel von 650'000 Fahrten pro Jahr weiterhin verfehlen. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten.
Um das Ziel der Alpeninitiative zu erreichen, müssten jährlich 250'000 Lastwagen weniger die Schweizer Alpen auf den Straßen durchqueren. Der Kanton Graubünden will ab nächster Woche allen Einwohnerinnen und Einwohnern ab 16 Jahren eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 anbieten. In den Kantonen St. Gallen und Waadt gilt ab morgen wieder die Maskenpflicht für Lehrpersonen und auch für Schülerinnen und Schüler ab der Oberstufe. Zudem verstärkt der Kanton Waadt die Kontrollen der Corona-Maßnahmen in Läden, Restaurants und bei Großveranstaltungen. Weiter führt der Kanton Wallis die Zertifikatspflicht ein für Besucherinnen und Besucher von Heimen und Spitälern. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen bereiten Schweizerinnen und Schweizern derzeit am meisten Sorgen. Das zeigt das neue Sorgenbarometer des Forschungsinstituts GFS Bern, erstellt im Auftrag der Credit Suisse. 40% der Befragten zählen die Pandemie zu den 5 Hauptsorgen, dicht gefolgt vom Thema Klimawandel und der Sorge um die Altersvorsorge. Weiter unter den 5 größten Sorgen finden sich die Beziehungen zu Europa und die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Der Chef des bundesnahen Rüstungsbetriebes RUAG, Andreas Berger, tritt auf Ende Jahr zurück. Zwischenzeitlich übernehme Peter E. Bottmer den Betrieb, teilt der Konzern mit. Berger hatte die Aufspaltung der RUAG in 2 separate Einheiten geleitet, in einen internationalen und einen für die Schweizer Armee tätigen Teil. Dies nach einem Beschluss des Bundesrates von 2018. Beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dem IKRK, übernimmt eine Frau das Präsidium zum ersten Mal in der 160-jährigen Geschichte der Organisation. Die Schweizer Diplomatin Mirjana Spoljaric-Ecker wird nach einer Mitteilung des IKRK Nachfolgerin von Peter Maurer. Sie übernimmt ihr Amt im Oktober 2022. Spoljaric-Ecker ist zurzeit bei der UNO tätig. Sie ist als beigeordnete Generalsekretärin für das Entwicklungsprogramm in Europa zuständig. Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat einen Generalmajor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu ihrem neuen Präsidenten gewählt, Ahmed Nasser al-Raisi. Die Wahl an ihrer Generalversammlung in Istanbul erfolgte trotz Foltervorwürfen von Menschenrechtsorganisationen gegen al-Raisi. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es meist bewölkt bei 2 bis 4 Grad. Im Süden gibt es Regen oder ab rund 1300 Metern Schnee bei maximal 7 Grad. Auch morgen ist es im Norden bewölkt, stellenweise fällt Regen oder in den tiefsten Lagen Regen. Im Süden ist es zeitweise sonnig.
Unser Gesundheitswesen wird seit gut anderthalb Jahren durch die Corona-Pandemie an seine Grenzen gebracht. Und das kostet sehr viel Geld. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, die KOF, hat die Zahlen zusammengetragen und kommt zum Schluss, allein in diesem Jahr steigen die Gesundheitsausgaben um 7,3% auf 91 Milliarden Franken. Frage an Lucia Theiler von unserer Wirtschaftsredaktion. Ist die ganze Zunahme von gut 7% auf die Corona-Pandemie zurückzuführen?
Nein, es sind nicht nur Pandemiekosten, es sind ja Prognosen für die gesamten Gesundheitsausgaben dieses Jahres, also auch Kosten für Aufenthalte im Spital sonst oder ambulante Behandlungen. Aber ein Teil der Ausgaben, die sind pandemiebedingt, also das sind Tests, Impfstoffe, Impfstoffverteilung zum Beispiel.
aber trotzdem massiv mehr Kosten. Wer bezahlt diese milliardenteure Kostenzunahme?
Knapp die Hälfte wird über die Grundversicherung bezahlt, diese Ausgaben, aber Zahler sind auch andere Sozialversicherungen, die IV zum Beispiel oder auch private. Die Corona-Tests zum Beispiel müssen ja oftmals selbst bezahlt werden.
Wir wissen seit ein paar Wochen, nächstes Jahr steigen die Krankenkassenprämien praktisch nicht. Wie geht das auf, wenn dieses Jahr die Gesundheitskosten dermaßen angestiegen sind?
Die Prämien steigen ja nicht, auch weil die Krankenkassen Reserven aufgelöst haben oder auflösen. Das ist ein Sondereffekt, der hier spielt. Und es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, das sei in der aktuellen Situation nicht klug gewesen.
Heißt das, dass es nur kurzfristig für uns nicht teurer wird und uns der Prämienschock dann halt übernächstes Jahr trifft?
Ja, die Experten des unabhängigen Vergleichsdienstes Comparis, die sich da detailliert mit diesen Ausgaben und Prämienentwicklungen befasst haben, die rechnen im Moment nicht mit einer Prämienexplosion, denn die Ausgaben in den Folgejahren entwickeln sich gemäß aktuellen Prognosen weniger stark, was aber nicht heisse, dass jetzt jegliche Gefahr vom Tisch sei. Es hängt eben sehr stark davon ab, wie die Pandemie sich weiterentwickelt, wie das weiter verläuft und auch, wie sich die Börsen entwickeln. Denn die Krankenkassen haben Gelder in Aktien und Fonds an der Börse angelegt und verdienen derzeit damit noch gutes Geld.
Lucia Theiler, vielen Dank für Ihre Einordnung. So geht's weiter bei uns. Im Tessin gilt ab Dezember ein Mindestlohn von 19 Franken pro Stunde, aber ein paar Unternehmen umgehen diesen mit einem Bubentrickli. Im Prinzip hassen sich die beiden bis aufs Blut, die rumänischen Postkommunisten und die Nationalkonservativen. Und trotzdem regieren sie jetzt zusammen. Wie geht das? Und die Präsidentschaftswahlen in Honduras, Amtsinhaber Hernández glaubt an seine Wiederwahl, obwohl seine Partei mit übler Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Ja, das macht die Schweiz seit vielen Jahren für Grosskonzerne attraktiv. Tiefe Steuern. Aber dieser Trumpf sticht schon sehr bald nicht mehr. Denn die Schweiz muss diesen Standortvorteil aufgeben. Voraussichtlich schon in 2 Jahren kommt die globale Mindeststeuer von 15% auf Konzerngewinne. Darauf haben sich die allermeisten Industrieländer in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der OECD geeinigt. Spricht man nun aber mit den betroffenen Konzernen, zeigt sich doch eher überraschend, manche wollen nun erst recht in die Schweiz kommen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Selbstverständlich würden die meisten Firmen gern weiter profitieren von günstigen Steuern. Konkret, in Schweizer Tiefsteuerkantonen wie Zug, Luzern oder Baselstadt gelten derzeit attraktive Sätze von 12-13%. Die 15% Mindeststeuer der OECD ist den betroffenen Großkonzernen ein Dorn im Auge. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte.
Gemäss unserer neuen Studie sehen in der Tat international tätige Unternehmen die globale Mindeststeuer als eine Bedrohung des Wirtschaftsstandortes Schweiz.
Sagt Reto Gerber von Deloitte. Allerdings, die OECD-Mindeststeuer wird auch in praktisch allen anderen Niedrigsteuerländern genauso greifen wie hier. Und im Vergleich zu diesen Standorten, Irland, Hongkong oder Dubai zum Beispiel, schneidet die Schweiz insgesamt besser ab, sobald die extrem tiefen Steuern als schlagendes Argument in den Hintergrund rücken.
Die anderen Faktoren, die die Gesellschaften dann als sehr wichtig qualifiziert haben, ist die politische Stabilität, eine funktionierende Infrastruktur, aber auch die hohe Lebensqualität. Selbstverständlich auch die geografische Lage inmitten von Europa und die verfügbaren Fachkräfte in der Schweiz.
Tiefe Steuern allein reichen also nicht, damit die Firmen kommen. Es braucht ein ganzes Bündel zusätzlicher Faktoren. Und in dieser Hinsicht hat die Schweiz viel zu bieten. Und dies, obwohl sie ein teures Pflaster ist für die Konzerne, etwa mit Blick auf die Löhne. Reto Gerber von Deloitte.
Nehmen Sie Zug. Die Lebenshaltungskosten in Zug, die Mieten sind dort relativ hoch. Und der Talentpool, wie das so schön heißt, ist Zürich und Umgebung. Und die Löhne sind hoch.
Umso mehr muss sich ein Kanton wie Zug mit anderen Pluspunkten hervortun. Offenbar gelingt das auch. Das bestätigt Heinz Tendler, der Finanzdirektor des Kantons.
Wir haben sehr viele Gespräche heute schon vor dieser Einführung der Mindeststeuer. Wir haben viele Unternehmen, internationale Unternehmen, die klopfen bei uns tatsächlich an. Die Tendenz, die ist sehr positiv.
Zug sei kein Einzelfall, sagt Reto Gerber, Leiter Steuern von Deloitte Schweiz.
Wir sehen im Moment recht viele Ansiedlungen. Also ein Kanton hat mir sogar gesagt, dass sie richtig gehen, überrannt werden von Anfragen. Trotzdem, dass eben diese Mindestbesteuerung wohl auch in der Schweiz angewendet wird.
Auch der Standortwettbewerb zwischen den Kantonen, also innerhalb der Schweiz, dürfte mit der globalen Mindeststeuer nicht gänzlich ausgehebelt werden. Nochmals das Beispiel Zug.
Ja, da gibt es natürlich andere Hebel, die man auch bedienen kann. Der Kanton Zug hat die Steuern im Rahmen der Pandemie schon gesenkt. Wir haben den Steuerfuss um 2% gesenkt für die natürlichen Personen und die juristischen Personen. Also wir sind jetzt gerade mitten in der Diskussion im Parlament, die Vermögensteuern tariflich vor allem zu senken. Also hier sind wir daran am Arbeiten.
Sagt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tendler. Noch läuft der Wettbewerb innerhalb der Schweiz und international. Wie viele Konzerne die Schweiz tatsächlich anlocken kann, ist offen. Aber klar wird, auch wenn manche Konzerne sich ärgern über die neue OECD-Mindeststeuer, ein Grund, die Schweiz allein deswegen zu verlassen, ist sie nicht.
Rendezvous 12.46 Uhr. Einen Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen die Kantone Neuenburg, Jura und Genf. Basel-Stadt will ihn und im Tessin solle ab dem 1. Dezember gelten. Die Betonung liegt auf soll, denn dieser Mindestlohn ist in Tessin ein großer Zankapfel. So gibt es Firmen, die diesen Mindestlohn nicht umsetzen wollen, trotz Volksabstimmung für den Mindestlohn. Caroline Türkauf.
Der gesetzlich festgeschriebene Mindestlohn von neu 19 Franken sei der Todesstoß für ihre Firma, sagen Tessiner Unternehmer, die nicht öffentlich am Radio auftreten wollen. Einige von ihnen haben darum am Bundesgericht in Lausanne gegen diesen Mindestlohn rekurriert. Es ist das Tessiner Stimmvolk, das diesen Mindestlohn einführen will, mit dem Ziel, dass es weniger Lohndumping gibt. Noch gibt es kein Urteil aus Lausanne. Um auf Nummer sicher zu gehen und den Mindestlohn nicht einführen zu müssen, haben Tessiner Firmen noch schnell mit einer wenig bekannten Gewerkschaft einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen, denn Firmen mit einem Gesamtarbeitsvertrag dürfen laut dem vom Volk angenommenen Gesetz weiterhin weniger zahlen als den gesetzlichen Mindestlohn. Gian Giorgio Gargantini, Sekretär der Gewerkschaft Unia.
Per intanto tre ditte industriali cinesi, tutte tre nella zona di Mendrisio hanno firmato.
Bisher haben drei Tessiner Industriefirmen aus dem Mendrisiotto einen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen, der vorsieht, dass ungelernte Mitarbeiter weiterhin einen Stundenlohn von 16 Franken erhalten. Das bedeutet, dass rund 700 Beschäftigte einen Monatslohn von weniger als 3.000 Franken bekommen. Es handelt sich dabei vor allem um Grenzgängerinnen. Daniela Pürig ist Vizepräsidentin des Tessiner Industrieverbands. Sie sagt, dass dieser gesetzliche Mindestlohn für einige Firmen ein harter Schlag sei. Es gibt Firmen, die sich finanziell in einer schwierigen Situation befinden, nicht zuletzt wegen der Pandemie. Der neue gesetzliche Mindestlohn ist für sie der Tropfen, der das Fass überlaufen lässt. Ich muss aber betonen, dass es sich hierbei nicht um viele Firmen handelt. Und Daniela Bürig betont, dass die Firmen den Mindestlohn einführen müssen und nicht das gesetzliche Schlupfloch eines neuen Gesamtarbeitsvertrages verwenden sollen, um den Mindestlohn zu unterwandern.
Bisogna comunque raggiungere quelli che sono i salari minimi voluti in ogni caso dal popolo ticinese.
Es geht darum, den Willen des Stimmvolkes umzusetzen. Ich muss an dieser Stelle aber festhalten, dass der Großteil der Tessiner Industriefirmen bereits Löhne zahlen weit über 19 Franken. Gemäß Pürig sollten per 1. Dezember 16.000 Personen in den Genuss des höheren Mindestlohnes kommen, bei insgesamt 230.000 Arbeitsstellen. Drei Viertel dieser Personen, die von einem höheren gesetzlichen Mindestlohn profitieren, sind Grenzgängerinnen. Der Mindestlohn soll es für Firmeninhaber weniger attraktiv machen, Grenzgänger einzustellen, wenn sie ihnen mehr Lohn zahlen müssen. Die einheimischen Arbeitskräfte sollen so geschützt werden. Daniela Bürig vom Industrieverband zweifelt daran, dass Tessiner Arbeitskräfte die teils mechanische Akkordarbeit der Grenzgängerinnen übernehmen wollen. Der Disput um die Einführung des Mindestlohnes im Tessin wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Situation des Tessiner Arbeitsmarktes. Ein Arbeitsmarkt, der geprägt ist vom starken Konkurrenzdruck aus dem Großraum Mailand. Eine Situation, die so schweizweit einmalig ist. Und eine Situation, an der der neue Mindestlohn wenig ändern wird, sagt darum auch zähneknirschend Unia-Gewerkschafter Gian Giorgio Gargantini.
Sapevamo già da tempo che per molte realtà l'applicazione di questo salario.
Wir wussten, dass die Anwendung des Mindestlohnes, der notabene nicht mal sehr hoch ist, schwierig wird und dass er nicht viel ändern wird. Der Kampf um höhere Löhne im Tessin geht weiter. Linksgrüne Politikerinnen haben dieser Tage bereits eine neue Initiative lanciert für einen höheren Mindestlohn und einer, der nicht mehr unterwandert werden kann durch das Abschließen eines Gesamtarbeitsvertrages.
Es ist noch kein Jahr her, da galten die Postkommunisten in Rumänien als untragbar. Die Politiker der lange dominierenden Partei waren zu offensichtlich unfähig, zu offensichtlich korrupt. Niemand konnte sich vorstellen, mit ihnen zusammen zu regieren. Doch heute ziehen die Postkommunisten wieder in die Regierung ein, und zwar als stärkste Kraft. Eingeladen von ihren bisherigen Erzfeinden, Staatspräsident Klaus Johannes und seinen Nationalkonservativen. Damit verfliegt die Hoffnung, Rumänien könnte endlich einen Schritt weiterkommen. Die Analyse von Osteuropa-Korrespondent Roman Fillinger.
Das Urteil von Rumäniens Staatspräsident Klaus Iohannis über die Postkommunisten vor einem Jahr war vernichtend.
A fost puternic afectată an la rând de corupția.
Unser Land ist jahrelang durch die Korruption und Inkompetenz der PSD-Regierungen geschädigt worden. Sie haben öffentliche Gelder in die Taschen ihrer Parteifreunde gelenkt und jede Reform sabotiert.
Nu a scăpat nesabotată de PSD.
Johannes' Versprechen damals war, seine Partei, die Nationalkonservativen, würden der Korruption ein Ende setzen, die Postkommunisten endgültig von der Macht entfernen. Und tatsächlich, Johannes' Nationalkonservative bildeten zusammen mit einer Antikorruptionspartei eine Regierung. Ein Moment der Hoffnung. Viele glaubten damals, jetzt werde ein Ruck durch Rumänien gehen. Endlich werde das Land bessere Spitäler, bessere Schulen und weniger gefährliche Straßen bekommen. Doch schon nach wenigen Monaten begann die Hoffnung zu bröckeln. Die Koalitionspartnerin der Nationalkonservativen wollte ernsthaft kontrollieren, wie Milliarden öffentlicher Gelder verteilt werden. Doch was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ging den Nationalkonservativen bereits zu weit. Mächtige Lokalpolitiker in ihren Reihen sahen ihre Pfründe gefährdet. Das Regierungsbündnis mit der Antikorruptionspartei zerbrach. Und jetzt, nach einem monatelangen Postengeschacher und einer politischen Spitzkehre, jetzt haben sich die Nationalkonservativen mit ihren einstigen Erzfeinden zusammengetan. Mehr noch, sie überlassen den Postkommunisten die wichtigsten Regierungsposten. Es scheint nur noch darum zu gehen, den Zugang zu Macht und Geld nicht zu verlieren. Und Präsident Johannes, der laute Kritiker der Postkommunisten, gerade erst mit dem renommierten Karlspreis für seine Verdienste um die europäische Einigung ausgezeichnet, er hat bei diesem peinlichen Wendemanöver Regie geführt. Er finde es gut, habe die neue Regierung Gestalt angenommen, sagt er. Heute Abend wird der Staatspräsident die neuen Minister vereidigen und gleichzeitig die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Korruption in Rumänien begraben.
Roman Fillinger, und vor eins noch dies. Am Sonntag wird im zentralamerikanischen Staat Honduras gewählt. Das mausarme Land wird seit einem Putsch vor 12 Jahren vom konservativen Partido Nacional regiert. Honduras versank unter dessen Regierung immer stärker im Korruptionssumpf. Und dem Partido Nacional wurden enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgewiesen. So sitzt der Bruder von Präsident Juan Orlando Hernández wegen Drogen- und Waffenschmuggels in den USA lebenslänglich hinter Gittern. Die sozialdemokratische Oppositionskandidatin Xiomara Castro hat deshalb gute Chancen, die Wahlen vom Wochenende zu gewinnen. Vor allem bei der Jugend gilt sie als Hoffnungsträgerin. Der Bericht aus Honduras von Matthias König.
Laute Töne hört man selten von Xiomara Castro.
Compañeras, compañeros, pueblo hondureño.
In ihrer Analyse ist sie aber klar und deutlich.
Estamos viviendo el peor momento de nuestra historia.
Honduras erlebe derzeit den schlimmsten Moment seiner Geschichte, sagte die 62-jährige Xiomara Castro jüngst an einer öffentlichen Wahlkampfveranstaltung in Tegucigalpa. Tatsächlich hat sich die Situation während der Pandemie drastisch verschlechtert. 53% der Bevölkerung leben mittlerweile in extremer Armut und viele überleben nur dank Geldern von Verwandten im Ausland. Gleichzeitig ist die Mordrate auf 41 Morde pro 100.000 Einwohner gestiegen. In der Schweiz liegt sie bei 0,38. Wegen Gewalt und wirtschaftlicher Not verlassen täglich 600 Menschen das Land Richtung USA. Die meisten von ihnen sind jung. Auch Carlos, ein 28-jähriger Student, erzählt bei einem Gespräch in der Hauptstadt Tegucigalpa, er spiele immer wieder mit dem Gedanken auszuwandern.
O sea, no hay muchas opciones aquí en Honduras. Entonces uno siempre lo piensa.
Es gebe in Honduras keine Perspektiven für die Jungen. Vor einem Monat seien gleich zwei seiner Freunde gegangen, berichtet Carlos.
Tengo dos amigos que hace como un mes se fueron.
Viele Junge seien müde. Das Land brauche deshalb dringend einen grundlegenden Wandel, sagt auch sein Kollege, der 31-jährige Sozialarbeiter Nelson.
Ya estamos cansados, los jóvenes, ¿no? Y esa es la necesidad de crear un cambio.
Die politische Elite des Landes futtiere sich seit Jahrzehnten um die Probleme der Bevölkerung und bereichere sich schamlos. Honduras sei längst keine Demokratie mehr, sondern ein Drogenstaat.
Nosotros no tenemos un Estado democrático. De hecho, somos un narcoestado.
Xiomara Castro sei die einzige Kandidatin, der er noch vertraue. Als einzige habe sie überzeugend dargelegt, wie sie die Probleme Honduras angehen wolle, sagt Sozialarbeiter Nelson. Dem regierenden Partido Nacional hingegen gehe es nur um Machterhalt.
Xiomara, in diesem sentido, sie hat ein Programm. Aber el Partido Nacional no tiene nada. Porque ellos lo que quieren es cuidar ese poder político, el poder económico, ¿no?
Bis heute hat Nasser Asfura, der Kandidat des Partido Nacional, kein Wahlprogramm vorgelegt. Er wirbt einzig mit dem Slogan «Papi a la orden», «Euer Papa stets zu Diensten». Zudem missbraucht er nachweislich Steuergelder und staatliche Institutionen für seinen Wahlkampf. Der Partido Nacional habe sich jahrelang vor allem dank illegalen Machenschaften an der Macht halten können, sagt der bekannte Politologe und Ex-Politiker Thomas Sandino. Doch in den letzten Jahren hätten sich viele frühere Anhängerinnen und Anhänger abgewandt, angesichts von Korruption und krimineller Machenschaften. Am kommenden Sonntag drohe der Regierungspartei deshalb eine Niederlage gegen die Oppositionsallianz von Xiomara Castro, glaubt Sandino. In Umfragen liegt Castro in Führung.
Sobre todo ahora que se ha hecho la alianza, veo que el Partido Nacional no tendría posibilidades de quedar si fuera democrática la elección.
Angesichts des Unmuts in der Bevölkerung könne sich der Partido Nacional nur noch mit undemokratischen Mitteln an der Macht halten, glaubt Thomas Sandino.
Uno es provocando una crisis política, una es el fraude.
Schon bei den letzten Wahlen hätten internationale Wahlbeobachter massive Wahlfälschung zugunsten der Regierungspartei festgestellt. Und diesmal könnte der Partido Nacional versucht sein, zusätzlich eine politische Krise heraufzubeschwören, um eine Wahlniederlage abzuwenden, befürchtet Politologe Andino. Zum Beispiel behauptet der abtretende Präsident Xiomara Castro sei eine Kommunistin, die Honduras in ein zweites Venezuela verwandeln wolle.
Recurriendo, por ejemplo, al discurso anticomunista.
Sollte Xiomara Castro und ihr sozialdemokratisches Oppositionsbündnis die Wahl gewinnen, könnte Präsident Hernández die Armee einsetzen, unter dem Vorwand, Honduras vor dem Kommunismus zu bewahren.
La entrada de la Fuerza Armada para proteger la democracia del comunismo.
Für den 31-jährigen Nelson ist klar, verhindert der Partido Nacional den Wahlsieg von Xiomara Castro, werden er und seine Freunde, wie viele andere Junge, das Land verlassen Richtung USA.
Vamos a tener que salir y vamos a formar, ¿no? A formar entre amigos una caravana, ¿no? Para los estados.
Düstere Aussichten auf eine Wahl, die für viele junge Honduranerinnen und Honduraner eine Wahl der letzten Hoffnung ist.
1:1 und gleich im ersten und vierten tiefrote Zahlen wegen Corona und Homeoffice und negative Schlagzeilen wegen Problemen mit der Infrastruktur. In diesem anspruchsvollen Umfeld präsentiert die SBB ihre neue Strategie und erklärt, wie sie die Bahnzukunft sieht. Wir sprechen darüber im Tagesgespräch mit SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Furgler.
Die SBB haben eine neue Strategie bis 2030 vorgestellt. Sie will flexibler und effizienter werden. Der Fokus liege auf den Kundinnen und Kunden sowie dem Kern der Bahnphilosophie pünktlich, zuverlässig und sicher. In der Schweiz steigen die Gesundheitskosten in diesem Jahr um 7,3% auf 91 Milliarden Franken. Auf der Staatsseite sind Kosten für Corona-Tests und Covid-Impfungen angefallen, bei den privaten Haushalten die Kosten für Corona-Tests, die nicht vom Bund übernommen wurden. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, hat den Einsatz des Covid-19-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer erlaubt bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren. Definitiv entscheidet die Europäische Kommission darüber. Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat Generalmajor Ahmed Nasser al-Raisi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Dies trotz Foltervorwürfen von Menschenrechtsorganisationen gegen al-Raisi.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.